Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Am Tisch mit dem Jenaer Soziologen Stefan Lessenich. Das Gespräch führt Hilde Weg. Herzlich willkommen und hallo, Herr Lessenich.
Hallo, ich grüße Sie.
Wer wissen wollte, wie sich der freie Fall anfühlt, der musste vor nicht allzu langer Zeit dafür auf ein hohes Klettergerüst steigen und viel Geld bezahlen. Als das Bungee-Jumping erfunden wurde, fehlte offenbar manchen Menschen der Kick im Leben, das Erleben von unmittelbarer Bedrohung. Möglicherweise werden nun die Bungee-Gerüste bald verschwinden, denn der Bedarf an existenzieller Bedrohung scheint fürs Nächste in ökologischer und ökonomischer Perspektive gedeckt. Aktuell verschwinden die Jobs, es droht Inflation und die Auflösung der bisherigen sozialen Sicherungen. Und rund 20 Jahre nach dem Mauerfall, der zugleich als Triumph des Kapitalismus über den Kommunismus gefeiert wurde, ist der Kapitalismus in eine tiefe Krise geraten. Welche Fragen sich daraus ergeben und welche Antworten darauf der Jenaer Soziologe Stefan Lessenich liefert, darum geht es in dieser Stunde. Herr Lessenich, Ihr Buch Kapitalismus, Soziologie, Kritik, das Sie im letzten Jahr gemeinsam mit Ihren Kollegen an der Uni Jena, Klaus Dörrer und Hartmut Rosa veröffentlicht haben, verkündet vor allem zwei Botschaften. Der Kapitalismus ist tot und es lebe die Soziologie. Fangen wir mal mit dem ersten Thema an. Sie üben sehr fundamentale Kritik am Kapitalismus. Es reicht nicht offenbar, nach Ihrer Auffassung, den großen Spielern auf die Finger zu schauen oder auf die Finger zu klopfen. Es reicht auch nicht eine Rückbesinnung auf das Soziale in der sozialen Marktwirtschaft. Sie sagen, wenn ich es richtig verstanden habe, der Kapitalismus ist als System am Ende. Also es geht um das große Ganze. Was macht Sie da so sicher?
Es geht ums große Ganze, ja, aber so sicher sind wir und bin ich mir da auch wieder nicht. Da muss man natürlich erstmal drauf kommen, zu sagen, der Kapitalismus ist als System am Ende. Und es ist ja auch allenfalls die halbe Wahrheit, weil sowohl politisch, ökonomisch zum Teil auch, wie vor allen Dingen mental ist der Kapitalismus ja natürlich sehr lebendig. Also wir erleben gegenwärtig massive politische Rettungsversuche unter Einsatz größter Ressourcen, eigener und fremder. Mental ist der Kapitalismus sehr, sehr prägend und wird das auch nicht von heute auf morgen sein lassen. Wir sind selbstverständlich unser ganzes Leben hindurch geprägt worden durch kapitalistische Logik, durch eine bestimmte Handlungslogik, wie wir uns verhalten in Gesellschaft, die durch und durch an den Prinzipien des Kapitalismus orientiert ist. Und auch ökonomisch ist es natürlich nach wie vor, dass wir in einer kapitalistischen Gesellschaft leben, wo Profitmaximierung, das Gewinnmotiv zentral und dominant ist. Andererseits würde ich schon sagen, als soziologische Analyse ist es richtig, dass der Kapitalismus auch ökonomisch, sozial und vor allem moralisch am Ende ist. Also ökonomisch, da müsste man länger nochmal drüber diskutieren, ich bin da auch nicht der Experte, aber ich glaube nicht, das, was man dem Kapitalismus immer unterstellt und attestiert, nämlich dass er so überaus effizient sei, dass das stimmt. Wenn man die Kosten gegenrechnet, die ökologischen, die sozialen Kosten des Kapitalismus, wird man zu einem anderen Ergebnis kommen. Sozial ist der Kapitalismus Produzent nicht nur von Unsicherheit. In unseren Gesellschaften erleben wir jetzt starke Unsicherheiten, aber wenn man global schaut, dann ist der Kapitalismus Produzent von Elend und Not. Und moralisch, das folgt daraus, wird es meines Erachtens immer schwieriger zu begründen und zu legitimieren, dass der Kapitalismus die beste aller Gesellschaftsordnungen sei. Also insofern spricht schon einiges dafür, dass er nicht am Ende ist, aber schon doch in einer sehr fundamentalen Krise steckt.
Das, was Sie ausgeführt haben, könnte man natürlich zugleich auch als Krise der Politik bezeichnen, denn das, was wir gegenwärtig als Krise erleben, ist auch ein Versagen der Kontrolle gewesen. Und die Politik hat vieles möglich gemacht, was auch diese Krise erst ermöglicht. Oder ist es dennoch fundamental eine Systemkrise?
Nun ja, ich meine, die Politik in den kapitalistischen Gesellschaften, wenn wir jetzt in dieser Begrifflichkeit erstmal reden miteinander, ist natürlich immer rückgebunden an die Funktionsweise des wirtschaftlichen Systems und kann sich davon auch nicht ohne weiteres lossagen. Wir haben Phasen erlebt, wo Politik versucht hat, Kapitalismus und dessen Logik einzugrenzen, also die Hochzeit des keynesianischen Wohlfahrtsstaates der 1960er, 70er Jahre war so eine Phase, wo man in den westlichen Industriegesellschaften versucht hat, Kapitalismus, Marktmechanismen einzuhegen, einzugrenzen, einzubetten in eine soziale Logik. Gegenwärtig und in den letzten beiden Jahrzehnten gab es eher eine Tendenz, den Kapitalismus, die Marktkräfte zu entfesseln, und da hat Politik ganz entscheidend mit daran mitgewirkt. Also insofern haben Sie natürlich recht, dass Politik zur Herrschaft des Finanzmarktkapitalismus unmittelbar beigetragen hat. Das war auch in der Bundesrepublik Deutschland so. Also noch die rot-grüne Bundesregierung hat Entscheidungen getroffen zur Übernahme von Unternehmen und so weiter, die diese Tendenz befördert haben. Aber selbstverständlich ist Politik immer rückgebunden an das Funktionieren der Ökonomie, an Wirtschaftswachstum, an Profitabilität der Unternehmen. Und da kann sie sich nicht ohne weiteres in der Gesellschaft, in der wir leben, darüber hinwegsetzen. Wie wir ja sehen, bestrafen dann die Märkte in Anführungszeichen, also sozusagen der Souverän neben der Politik, bestraft dann die Politik, wenn sie zu sehr sich den Marktmechanismen entgegenstemmt. Insofern müsste man Politik auch ganz anders denken als nur eine Begrenzung von Märkten, weil die kann immer nur vorübergehend erfolgreich sein, bis die Märkte zurückschlagen sozusagen.
Sie haben Jürgen Habermas zitiert, dass die Masse der Systemverlierer nun zur Kasse gebeten werden, nicht wie die Aktienbesitzer in Geldwerten, sondern in der harten Währung ihrer alltäglichen Existenz. Und das auch im globalen Maßstab. Und das sei der politische Skandal. Ich glaube, da sind Sie, deswegen zitieren Sie ihn ja auch, da spricht er Ihnen aus dem Herzen. Also Sie sind jemand, der sich die Verliererseite angeschaut hat und der aufgrund der Perspektive von der Verliererseite her sagt, so kann es nicht weitergehen. Es gibt zu viele Verlierer in diesem System, die kommen nicht zu Wort, die werden nicht gesehen. Was würden Sie denn alternativ wollen?
Und ich glaube, man muss sich erst nochmal dieses Habermas-Zitat vergegenwärtigen und diesen gesellschaftlichen Skandal, nämlich dass in der harten Währung von Existenzen gezahlt wird, das, was diese Menschen oder auch die Länder, in denen das passiert, nicht zu verantworten haben. Das Problem ist natürlich, dass ein solches Bewusstsein erst langsam bei uns in der Bevölkerung wächst, weil wir über mehrere Jahrzehnte hinweg eindeutig die Profiteure gesamtgesellschaftlich der Nachkriegswirtschaftsentwicklung gewesen sind. Also dieser Gesellschaft ging es lange Zeit sehr gut. Selbstverständlich gab es auch in dieser Gesellschaft harte Ungleichheiten, aber doch auf relativ hohem Niveau. Und jetzt fängt man langsam an nachzudenken. Es gibt viele, viele Gesellschaften in dieser Welt, wo die Zeche gezahlt wird für den Lebensstil und das Wirtschaftswachstum in den entwickelten Weltregionen. Und wir können jetzt auch in Fragen der Zukunftsentwicklung einfach nicht mehr weitermachen, so wie bisher. Das heißt aber, dass wir auch unseren Lebensstil ganz stark ändern müssen. Also wir müssen uns überlegen, wie wir mit Wachstumsverlusten, ja, mit Rückgang von Wachstumsraten und mit zunehmenden Reichtumsverlusten umgehen wollen, in einer solidarischen Weise. Und ich glaube, da braucht es eine ganz andere Form von politischer Debatte und gesellschaftlicher Selbstverständigung drüber.
Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Also das Modell soziale Marktwirtschaft hat ja lange funktioniert in unseren Breitengraden, muss ich fast sagen, in unserer Gesellschaft. War die denn schon von der Idee her, hat die nicht funktioniert, weil es auf Kosten von Gesellschaften in anderen, auf anderen Kontinenten ging? Ist das das, was Sie meinen?
Das ist, glaube ich, Teil schon der Wahrheit, ja, weil die soziale Marktwirtschaft hat in der Bundesrepublik Deutschland funktioniert in einer ganz bestimmten, spezifischen historischen Konstellation nach dem Zweiten Weltkrieg, Wiederaufbau. Die hohen Wachstumsraten waren kein Wunder in dem Sinne, sondern es wurde rekonstruiert, das, was zerstört worden war. Es waren auch weltwirtschaftlich, war es eine ganz besondere Periode. Und es hat einerseits wegen sozusagen der ungleichen Machtverhältnisse zwischen den westlichen Industriegesellschaften und den nicht westlichen Gesellschaften funktioniert. Es hat aber auch innergesellschaftlich funktioniert, weil es etwas zu verteilen gab. Und eine relativ lange Zeit gab es ziemlich viel zu verteilen. Und da hat man sich auch in der Bundesrepublik Deutschland dann mit einem Wohlfahrtsstaat, ich weiß nicht, ob angefreundet, aber auf jeden Fall abgefunden, der eben auch umverteilend ist, der weniger umverteilend ist auch als andere Wohlfahrtsstaaten in der westlichen Welt, der eigentlich sich hauptsächlich darauf konzentriert hat, im Lebensverlauf Einkommenssicherheit zu gewähren. Also klassisches Fall, unsere Altersrente so konstruiert, dass wir auch nach Beendigung der Erwerbsarbeit den Lebensstandard sichern können. Er hat sich auch darum bemüht, die ärmsten Schichten anzuheben. Und man sieht aber jetzt seit der Krise, dass die Übereinkunft in dieser Gesellschaft, dass man einen umverteilenden Wohlfahrtsstaat haben möchte, der auch die Schwächsten schützt und die Schwächsten dann an den Lebensstandard der Mittelschicht heranführt, dass es so ein Einverständnis eigentlich nur in Wohlstands- und Wachstumszeiten gab. Wir erleben jetzt seit mindestens 10 Jahren eine Tendenz, diejenigen, die Verlierer der wirtschaftlichen Entwicklung der letzten 10, 15 Jahre sind, für ihr Schicksal selbst verantwortlich zu erklären. Diejenigen, die Verlierer sind, auch noch zu bezichtigen, dass sie sich nicht genügend anstrengen, dass sie nicht die richtigen Lebensweisen an den Tag legen und so weiter und so fort. Also die ganze Unterschichtendebatte der letzten Jahre weist darauf hin, dass die Bundesrepublik Deutschland ein Schönwetter-Wohlfahrtsstaat war. Und jetzt in der Krise bekommen es einige Leute mit der Angst zu tun, Wohlstand wird unsicherer. Und dann sieht man auch, dass dieser dünne Firnis der Umverteilungssolidarität, würde ich das jetzt mal als Soziologe nennen, dass er tatsächlich dünn ist und schnell auch wieder zu Bruch gehen kann. Und deswegen verspreche ich mir jetzt von der Einsicht, dass es so nicht weitergehen kann, die jetzt vielleicht in breiteren Bevölkerungsschichten wächst, erstmal nicht eine automatische Wende hin zu einer gerechteren Politik, sondern das kann auch, wie man gegenwärtig sieht, auch in Ressentiments münden und in neue Kämpfe, Kulturkämpfe zwischen denen, denen es noch recht gut geht und denen, denen es schon länger nicht mehr gut geht.
Haben Sie denn auch eine Idee oder eine Antwort auf die Frage, wer eigentlich für einen Umverteilungs- oder Wohlfahrtsstaat aufkommen soll, wenn die Wirtschaft nun so dasteht, wie sie dasteht, nämlich ganz schlecht?
Naja, es ist die Frage, ob wir jetzt sozusagen eben im Kontext des herrschenden Wohlfahrtsstaates und Wirtschaftssystems argumentieren. Dann würde ich schon denken, dass es eine gerechtere Finanzierungsmöglichkeit des Wohlfahrtsstaates, so wie ihn wir jetzt haben, geben würde. Wir haben in den letzten 10, 15 Jahren auch wiederum erlebt, dass die Arbeitgeberseite systematisch entlastet worden ist von ihren Beiträgen, dass die durchschnittlichen Arbeitnehmerinnen die Hauptlast des Wohlfahrtsstaates tragen, auch bei den Steuerzuschüssen. Ja, man könnte den Wohlfahrtsstaat auch sehr viel gerechter gestalten, nämlich tatsächlich, wenn man sich zum Ziel setzen würde, eine Angleichung von Lebenslagen dieser Gesellschaft, eine Angleichung auch von Lebenschancen in dieser Gesellschaft zu organisieren. Da könnte ich mir schon auch im Rahmen des existierenden Arrangements auf der Aufkommensseite wie auf der Leistungsseite deutliche Änderungen vorstellen, die praktikabel wären.
Ihnen ist es sehr wichtig, soziale Ungerechtigkeit immer wieder zu benennen und darauf hinzuweisen, das muss abgebaut werden, das muss sich verändern. In den 70er und 80er Jahren gab es mal eine Phase, wo zum Beispiel Kinder aus den, Sie haben das Unterschichten genannt, jetzt nutzen wir mal die Vokabeln, also aus Schichten, die halt wo einfach wenig Geld ist und vorher auch wenig Bildung, wo das sehr stark gefördert wurde, dass diese Menschen auch Chancen bekommen. Wollen wir sowas reetablieren oder sagen Sie, soziale Ungleichheit, das können wir eigentlich nicht tolerieren. Wir müssen gucken, dass wir grundsätzlich davon wegkommen und nicht irgendwelche alten Modelle dafür bemühen, sondern wir wollen was ganz Neues, was ganz anderes machen.
Also erstens muss man, glaube ich, sagen, meine Vision wäre jetzt auch nicht die totale, absolute Gleichheit. Ja, also es gibt bestimmt Formen der sozialen Ungleichheit, die akzeptabel sind in einem bestimmten gesellschaftlichen Rahmen. Da müsste man nochmal drüber diskutieren. Komme ich gleich nochmal zu. Mhm. Und das Zweite, was mir ganz wichtig ist, ist zu sagen, wenn man jetzt das gegenwärtige ökonomische System oder die gegenwärtige Politik oder den gegenwärtigen Wohlfahrtsstaat kritisiert, heißt das nicht, rückblickend die Vergangenheit zu idealisieren und zu sagen, in den 70er Jahren war alles prima und toll und wir müssen zurück zu den 70er Jahren. Ich glaube, erstens gab es da auch eine systematische Ungleichheitsproduktion wirtschaftlich und politisch, wohlfahrtsstaatlich. Und zweitens gibt es kein Zurück zu dieser Phase. Aber es gab natürlich schon Elemente von Politik, die bewahrenswert gewesen wären oder zu denen man zurückkehren könnte. Bestimmte Elemente, beispielsweise eben eine konsequente systematische Förderung von Kindern aus unterprivilegierten Haushalten. Ich rede relativ unbefangen von der Unterschicht, weil es sind einfach die, die in Gesellschaft unten stehen und mit denen jetzt eben auch ein Diskurs verbunden wird, sie aufgrund ihrer sozusagen asozialen Verhaltensweisen sozusagen nochmal ein zweites Mal in Defensive zu bringen. Also ich würde sozusagen offensiv und sympathisierend von der Unterschicht sprechen und mir wäre es ein politisches Anliegen, ihre soziale Lage und zwar nicht nur kurzfristig, sondern dauerhaft zu verbessern. Aber es geht nicht darum zurückzukehren, aber ein Element wäre tatsächlich eine konsequente Förderung. Wir erleben aber eine sehr halbherzige Förderung gegenwärtig, weil gleichzeitig werden diese Milieus und diese Personen ganz stark unter Druck gesetzt. Sie werden dann zu vermeintlich eigenverantwortlichen Herren ihres Schicksals erklärt und sagt, wir stellen euch jetzt was zur Verfügung, ihr müsst diese Chancen auch ergreifen. Diese Lebenschancen dieser Menschen sind aber strukturell so benachteiligt, dass es einfach eine Lebenslüge ist, zu sagen, die haben, wenn man ihnen jetzt ein bisschen Förderung angedeihen lässt, die gleichen Chancen wie diejenigen, die seit Generationen aus besseren Haushalten stammen. Also ich glaube, ein Element wäre eine konsequente Förderung, aber ich glaube auch, dass wir strukturell einiges ändern müssen an Politik für unterschiedliche Schichten in dieser Gesellschaft.
Dann reden wir doch mal über die strukturellen Veränderungen. Wir haben ja bisher nur über das geredet, was sozusagen noch im System möglich wäre. Was wären denn wirklich andere neue Strukturen, die eine gerechtere Verteilung ermöglichen?
Da redet man ja nicht gerne drüber. Ich habe ja gesagt, wir sind, Sie und ich ja auch, in dieser Gesellschaft groß geworden und sozialisiert und wir können uns einen radikalen Wechsel auch nur schwerlich vorstellen. Wir kriegen Angst, wenn wir über radikalen Wechsel nachdenken. Und auch jetzt in der Finanzkrise wird sich schon mal jeder gefragt haben, in der stillen Minute, auch die zuversichtlichste Person wird sich mal gefragt haben, was passiert eigentlich jetzt, wenn dieser Staat pleite geht, wenn alle meine Ersparnisse weg sind? Was passiert, wenn ich jetzt auch, wie viele, viele hundert Millionen Menschen auf dieser Welt, damit konfrontiert bin, dass ich keine gesicherte Altersvorsorge habe. Das heißt, solche radikalen Veränderungen zu denken, da wagen wir uns ja ungerne dran, im persönlichen, privaten Leben ebenso wie im politischen. Und gleichwohl müsste es tatsächlich schon eine Revolutionierung geben. Und zwar erstmal, denke ich, des Denkens und Handelns. Also das ist die Vorstufe zu dem, dass man tatsächlich politische Strukturen, wirtschaftliche Strukturen in dieser Gesellschaft verändern könnte. Man muss, glaube ich, in der Breite zu einem Einverständnis kommen, und zwar einem sicheren, stabilen Einverständnis, dass wir solche ungleichen Verhältnisse, wie sie hier alltäglich in dieser Gesellschaft produziert werden, nicht wollen. Und wenn man sich den Kapitalismus als Gesellschaftssystem anschaut, dann werden da systematisch Ausbeutungsverhältnisse etabliert, systematisch wird Ungleichheit produziert und man müsste ein Einverständnis haben, dass wir solche Ungleichheiten nicht haben wollen und dass sie in dem Rahmen dieses Wirtschaftssystems immer nur notdürftigst eingeschränkt und etwas verringert werden können, aber dass wir im Rahmen von kapitalistischer Wirtschaftsweise einfach nicht zu einer gleicheren Gesellschaft kommen werden. Und deswegen muss man Radikales denken. Man muss dann nicht gleich wieder denken an die Rückkehr zum staatsbürokratischen Sozialismus alter Art. Also gestern Abend habe ich noch in der Tagesschau nordkoreanische Aufmärsche gesehen. Da wird's mir auch blümerant, ja. Das will keiner haben. Aber wir müssen uns, glaube ich, stärker in tatsächlich, und jetzt sage ich es mal, ja, in sozusagen Vorstellungen von kommunistischer Gesellschaft gestalten. Mehr eindenken, nämlich zu überlegen, wie kann selbstbestimmt, selbstverwaltet Gesellschaft organisiert werden. Das scheint uns noch sehr fern, aber ich glaube, in solche Richtungen müssen wir denken, Schritt für Schritt.
Die Revolution steht vor den Toren, ja.
Leider, oder wie auch immer man es sehen möchte, offensichtlich nicht, ja. Aber wie gesagt, also erstmal eine Revolutionierung des Denkens und sozusagen des Wissens über das, wie wir uns vergesellschaften und wie wir uns vielleicht alternativ andersartig vergesellschaften könnten, das steht auch gerade für einen Soziologen, eine Soziologin natürlich am Anfang von Veränderung.
Musik hat auch immer zur Revolution gehört. Sie hat vielleicht nicht Revolution ausgelöst, aber immerhin doch viel Revolution begleitet. Sie haben uns auch Musik mitgebracht, die vielleicht einer Revolution dienen könnte. Ich weiß jetzt nicht, was Sie sich gedacht haben. Der erste Titel ist von den Pixies.
Ja, also ich habe mir einiges gedacht, nicht, dass die Revolution vorangetrieben werden könnte dadurch, aber Musik hat in meinem Leben eine große Rolle gespielt, spielt sie auch noch. Und ich glaube, Musik ist immer dann besonders beeindruckend, wenn sie irgendwie ein persönliches oder ein gesellschaftliches Lebensgefühl trifft. Und der Titel von den Pixies, Where Is My Mind, stammt aus den späten 80er Jahren und das war eine Phase persönlichen, biografischen Umbruchs in meinem Leben und ich glaube von 88 ist das Lied, es war dann auch die Phase, als es gespielt wurde, des Mauerfalls, das von gesellschaftlichen Umbrüchen, wo man, wie der Titel des Liedes auch sagt, nicht mehr so genau wusste, wo einem der Kopf steht. Ja, es ist, wie man gleich hören wird, ein bisschen schräg und auch sozusagen Motor von Independent-Musik gewesen, Ende der 80er Jahre und das ist etwas, was mir auch ganz gut gefällt.
Stop. Where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? We'll be right back.
Sie hören HR2 Kultur Doppelkopf, am Tisch Hilde Weg mit dem Jenaer Soziologen Stefan Lessenich. Wir haben vorhin über die Notwendigkeit gesprochen, revolutionäres Denken zuzulassen. Sie sind von Geburt aus Schwabe. Sie sind auch noch in Stuttgart geboren. Es ist vielleicht ein schweres Erbe. Es ist nicht unbedingt etwas, was an Revolution denken lässt. Wer hat denn in Ihrem Leben die Revolution befördert?
Also ich habe mich von meinem schwäbischen Erbe relativ schnell entfernt, weil ich auch nicht allzu lang im Schwäbischen dann aufgewachsen bin. Aber ich würde schon sagen, dass ich versuche, so eine wissenschaftliche Solidität des Schwaben zu verbinden eben mit gesellschaftsgestalterischen Impulsen. Und wer jetzt sozusagen dieses Moment befördert hat, das weiß ich nicht. Aber biografisch entscheidend war für mich, dass wir Mitte der 70er Jahre nach Spanien umgezogen sind. Und zwar kurz nachdem es dort ein Systemumbruch gegeben hat. Nämlich Franco war am 20. November 1975 verstorben und wir sind gleich zum Jahresbeginn 1976, da war ich 10-jährig, nach Spanien gezogen. Und das hat mich schon beeindruckt, dass man dort einfach eine Lebensstimmung, eine gesellschaftliche Stimmung erlebt hat, des Aufbruchs, der Gewissheit auch, jetzt kann man Gesellschaft gestalten, jetzt passiert hier was. Das habe ich damals alles irgendwie intellektuell nicht erfasst und überblickt, selbstverständlich. Aber gefühlsmäßig, emotional hat mich das, glaube ich, schon geprägt. Und das waren dann also meine Schulzeit in Spanien war in dem Sinne schon eine ganz wichtige Erfahrung.
Wo waren Sie da und was hat Ihr Vater damals beruflich gemacht, dass er da hingegangen ist?
Also wir waren zunächst in Madrid, wir sind dann später nach Barcelona umgezogen und da habe ich auch dann mein Abitur gemacht. Bin dann zum Studium wieder nach Deutschland gegangen und mein Vater war in Stuttgart schon und dann zwischendurch noch an anderen Orten bei der Bank, nenne jetzt keine Namen, aber bei einer großen deutschen Geschäftsbank und mein Vater ist als Delegierter damals nach Spanien gekommen. Ja, wie gesagt, Mitte der 70er Jahre bis Mitte der 80er habe ich dort gelebt und das war eine sehr prägende Erfahrung.
Können Sie die Diskussion, die Sie heute führen, auch zu Hause noch führen mit Ihrem Vater, der ja nun auch vielleicht auf der anderen Seite steht? Ich weiß es nicht.
Mein Vater steht auf der anderen Seite, selbstverständlich, also ist naheliegend. Wir reden nicht allzu viel über Politisches, weil das also einerseits in unserer Familie nicht so richtig eingeübt wurde, sozusagen der Dialog und die Debatte, aber sozusagen eine Entgegensetzung zum politischen Milieu meines Elternhaushalts war natürlich dann auch für meine Entwicklung mitprägend, dann meine Studienzeit. Also mein Vater lebt noch, ist glaube ich so, ja, einigermaßen informiert über das, was ich so treibe und findet es teilweise ganz gut und teilweise hat er da auch eine gewisse emotionale Distanz zu.
Aber Sie haben ja einen ziemlich starken Impetus, sich für die Entrechteten, die unteren Gesellschaften einzusetzen. Sie sind im wissenschaftlichen Beirat von ATTAC, Sie sind in der Rosa-Luxemburg-Stiftung ebenfalls im wissenschaftlichen Beirat und dem Netzwerk Grundeinkommen. Und Sie engagieren sich auch in dem Projekt der solidarischen Moderne, ein rot-rot-grünes Projekt. Das ist ein Institut, das sich in Berlin gegründet hat mit dem Anspruch, ein links-intellektueller Think Tank zu sein, auch Politikratgeber zu sein. Also Sie sind da sehr, sehr engagiert. Wie hat sich das entwickelt? Wann sind Sie Soziologe geworden?
Also ich möchte jetzt auch nicht als der Robin Hood der Soziologie gelten im Kampf für die Entrechteten. Also, aber was mir sehr wichtig ist, die Idee von Selbstgestaltung von Gesellschaft. Also dass Gesellschaften und sozusagen Sozialhandeln in Gesellschaft selber Gesellschaft mitgestalten. Und dann kommen natürlich die in den Blick, die systematisch strukturell geringere Chancen haben, diese Gesellschaft mitzugestalten nach ihren Bedarfen, Interessen und Vorstellungen. Zum Soziologen bin ich in Marburg geworden. Ich habe eigentlich Politikwissenschaft angefangen zu studieren, das auch abgeschlossen, aber bin sozusagen im Kontext meines Studiums immer stärker in die Soziologie reingerutscht. Das hatte mit soziologischen Dozentinnen dort zu tun, die sehr faszinierend waren, hatte aber auch etwas mit der interessanten Situation zu tun, dass die Politikwissenschaft in Marburg damals sehr stark DKP orientiert war. Und ich habe da so eine Halbnähe, Halbdistanz zu entwickelt. Also einerseits schon eine Faszination auch für marxistische Theorie und marxistische Argumentationsmuster und andererseits aber auch eine Aversion und einen Vorbehalt gegen bestimmte Formen der politischen Praxis, die damit verbunden sind und die man in Marburg in der zweiten Hälfte der 80er Jahre noch sehr deutlich spüren konnte. Und insofern war Marburg auf doppelte Weise sozusagen so aus dem Positiven, aus dem Negativen heraus durchaus prägend für mich. Und endgültig in den Sog der Soziologie bin ich dann in Bremen geraten, wo ich zur Promotion hingegangen bin, ja, und wo ich dann sozusagen als Soziologe dann auch promoviert wurde.
Sie sagen, fasziniert von der marxistischen Theorie, aber mitmachen wollten Sie dann doch nicht so gerne bei der DKP?
Das war für mich immer klar, dass ich politisch interessiert und engagiert bin. Ich habe das nie in parteipolitischer Form getan, habe aber immer versucht, eine soziologische Erkenntnis auch dann gesellschaftlich zu wenden und auch mich politisch zu betätigen im weiteren Sinne.
Aber welcher der bestehenden Parteien fühlen Sie sich denn sozusagen am nächsten verbunden? Ist es dann die Linke?
Ich bin Vertrauensdozent der Rosa-Luxemburg-Stiftung, ohne jetzt Parteimitglied zu sein. Und Sie haben das Institut Solidarische Moderne erwähnt. Das ist zwar vordergründig auch ein rot-rot-grünes Projekt. Hintergrundidee ist eigentlich, den Dialog, den strukturierten, systematischen Dialog von Wissenschaft und Politik zu organisieren in sozusagen einem linken politischen Feld. Und deswegen ist mir gerade diese parteiübergreifende, Milieu- oder lagerübergreifende Herangehensweise eigentlich ganz wichtig. Und ich bin jetzt von den Expertisen, die ich geschrieben habe, mal für die Friedrich-Ebert-Stiftung, mal für die Otto-Brenner-Stiftung, der IG Metall und so weiter, bin ich jetzt da nicht so gebunden, aber fühle mich schon sozusagen einer bestimmten politischen Positionierung in der Breite verpflichtet und dies in jedem Fall auf der linken Seite des politischen Spektrums, ja.
Sie haben im letzten Herbst das Buch veröffentlicht, Kapitalismus, Soziologie, Kritik, mit Ihren beiden Kollegen, mit Hartmut Rosa und Klaus Dörre, die beide auch in Jena tätig sind. Ist das nun eine glückliche Fügung, dass Sie sich da gefunden haben und da jetzt wieder eine Aufbruchstimmung spürbar ist?
Tatsächlich eine glückliche und Zufallsfügung, weil Kooperation, inhaltliche Kooperation in der Wissenschaft gegenwärtig nicht gang und gäbe ist. Auch das Wissenschaftsfeld und das Hochschulwesen ist ja in den letzten Jahren sehr stark auf Wettbewerb geeicht worden. Und diese Wettbewerbslogik, in der wir uns ja auch bewegen, durch Kooperation auch teilweise zu durchbrechen, ist nicht so einfach, braucht glückliche Rahmenbedingungen. Und in diesem Sinne war es wirklich Zufall und Glück, dass wir drei und viele der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die um uns herum sind, und ich möchte es gar nicht auf uns drei beschränken und so stark personalisieren, die ein ähnliches Verständnis jenseits von politischen Differenzen, jenseits von wissenschaftlichen Differenzen auch ein ähnliches Verständnis davon haben, wie Soziologie in Gesellschaft wirken sollte. Und diese Produktion, die Herstellung auch dieses Bandes war eben auch allein schon sozusagen vom Weg dorthin ein sehr, ja, im Rahmen des wissenschaftlich möglichen beglückendes Erlebnis, weil wir da wirklich intensiv dran diskutiert haben, nicht nur wir drei, sondern eben in der Breite. Und das Buch ist auch als Dialog angelegt oder als Trialog zwischen uns, wiederkehrender Dialog. Und das ist die Vorstellung, die auch ich auch von wissenschaftlicher Praxis habe, sozusagen kooperativ, dialogisch Erkenntnisse voranzutreiben und womögliche Ansatzpunkte für Veränderungen zu finden.
Klaus Dörre arbeitet sehr stark auf dem Gebiet Wirtschaftssoziologie, also Schwerpunkt ist eben auch Prekariatsforschung, neue Beschäftigungsverhältnisse. Herr Rosa ist auf dem Gebiet Beschleunigung unterwegs, das ist ja auch der Titel von seinem Werk, was er vorgelegt hat. Und Sie mit Ihrem Thema Kapitalismuskritik. Seit einigen Jahren schon hat man den Eindruck, dass sich hier eine streitbare Soziologie formt mit einem neuen Impetus, mit einem neuen Anspruch auch. Da wird auf den Tisch gehauen, da wird gesagt, so geht's nicht weiter. Wollen Sie die Soziologie wieder zu einer Stimme in der Gesellschaft machen, die man auch hört? Und wenn ja, wo muss sie denn eigentlich gehört werden oder warum wurde sie so lange nicht gehört?
Ja, es braucht natürlich ein bisschen, also nicht nur Engagement und Energie, auch ein bisschen Mut, auch sozusagen zur Positionierung, zur Exponierung als Soziologe und Soziologin dann zu sagen, okay, wir haben etwas dieser Gesellschaft anzubieten, behaupten wir. Und man wird dann häufig enttäuscht, die Gesellschaft will es gar nicht hören. Aber ich glaube, es bedarf eben auch an einer bestimmten Konsequenz und Dauerhaftigkeit in öffentliche Diskurse einzugreifen. Also die Wissensordnung dieser Gesellschaft ist relativ festgefügt. Also wenn ich gerade eben so von so einem kommunistischen Begehren gesprochen habe oder überhaupt Ideen, die als kommunistische gelten, wieder mit in die Debatte zu bringen, dann gibt es da sofort ein Zusammenzucken auf allen Ebenen, ja, und in fast allen Milieus. Und das erstmal zu überschreiten, ja, und mit Überzeugungskraft und eben auch mit wissenschaftlicher Solidität und Anerkennung da in eine andere Richtung zu weisen, das ist harte Arbeit. Und ich bin ganz froh, dass wir das gemeinsam tun, aber wir sind natürlich da auch häufig an Grenzen der persönlichen Ressourcen, ja, und der Überarbeitung und so weiter. Aber es ist schon ein wichtiges Ziel, was wir uns gesetzt haben.
Vielleicht auch nochmal die Frage, Sie sind alle drei zusammen zu unterschiedlichen Zeiten berufen worden, aber alle aus dem Westen in den Osten gegangen. Hat das Dasein in den neuen Bundesländern und halt auch diese Studien zu betreiben, zu einer Radikalisierung, nennen Sie es einfach mal so, beigetragen?
In gewisser Weise ja. Ich habe eine sehr, sehr große Hochachtung vor allen Ostdeutschen, die mit der Wende konfrontiert worden sind, egal wie sie jetzt damit umgegangen sind, einfach als ein wirklich fundamentaler Bruch in ihren Biografien und als eine unglaubliche Herausforderung ihrer Alltagsexistenz. Jetzt ohne sozusagen hier nochmal so einen ost-westdeutschen Konflikt nochmal heraufbeschwören zu wollen, aber es gibt schon eine verbreitete Arroganz, gab und gibt es gegenüber diesen Lebenserfahrungen der Ostdeutschen, die einfach nicht zur Kenntnis zu nehmen, zu entwerten. Und das hat mich hier schon nochmal geprägt. Also die biografischen Leistungen, die von den Ostdeutschen erbracht werden mussten und dann eben auch die Verhältnisse, wie sie hier sind, wie sie zum Teil wirklich sozial auch schwieriger sind, aus dieser Erfahrung und aus dieser Geschichte auch heraus. Das hat schon dazu beigetragen, gesellschaftliche Verwerfungen nochmal auf andere, auch massivere Weise zu sehen. Und insofern hat es, weiß ich nicht, ob zur Radikalisierung, aber sehr wohl zu dem Impuls, der uns treibt, eben auch gesellschaftspolitisch uns zu äußern, sicherlich beigetragen.
Bevor wir jetzt nochmal einsteigen in das, was Sie sozusagen eigentlich propagieren wollen, also die Kritik ist schon klar, aber das, was Sie alternativ vorschlagen, was Ihre Vision ist vielleicht von einer neuen Gesellschaft, die anders denkt und Menschen, die bisher keine Chancen haben, mehr Chancen einräumt, wollen wir natürlich nicht unerwähnt lassen, dass Sie selber auch musikalisch tätig sind, nämlich in der Band Los Profesores.
Ja.
In Jena, von der wir leider nichts zu hören bekommen.
Also ja, ich habe nichts mitgebracht.
Dem sind Sie ausgewichen.
Dem bin ich ausgewichen, weil wir als Gesamtkunstwerk einigermaßen erträglich sind, nämlich wenn wir Musik spielen und man uns gleichzeitig sieht. Nur die Musik zu hören, wäre, glaube ich, ein bisschen peinlich gewesen, wäre stark abgefallen gegen die anderen beiden Musiktitel, die ich dann ausgewählt hätte. Deswegen habe ich davon abgesehen.
Und was hören wir jetzt stattdessen?
Wir hören jetzt von Fink, sozusagen 10 Jahre nach den Pixies, Ende der 90er. Meine Ecke heißt der Titel. Und naja, man wird es gleich hören. Ich habe auch einen englischsprachigen, einen deutschsprachigen, einen spanischsprachigen Titel ausgewählt, auch mit Bedacht. Und hier geht es auch darum, in dem Lied, behaupte ich mal, auch aus der Ecke rauszukommen wieder.
Mein Lieblingsplatz ist eine Ecke. Und ich habe mir ein Schild gemacht, das mich daran erinnert, was ich an ihr mag. Fällt mir schwer, mein Lachen zu verbeißen, dabei sah ich kaum die Hälfte. Und ich weiß, wegzusehen würde kaum was helfen. Es heißt, dass etwas Neues beginnt, wo etwas anderes endet. Denkst du, dass das stimmt?
Das war der Titel Meine Ecke. Hilde Weg im Gespräch mit Stefan Lessenich, dem Jenaer Soziologen in HR2 Kultur Doppelkopf. Seit der Frankfurter Schule hat vielleicht niemand mehr so vehement und fundamental Gesellschaftskritik gewagt, wie Sie es jetzt tun. Wir haben eben schon darüber gesprochen, woher das Selbstbewusstsein eigentlich kommt. Aber wir haben noch nicht besprochen, was genau Sie eigentlich ansteuern. Sie haben in einem Ihrer Aufsätze das Projekt Demokratischen Sozialstaat genannt. Was soll da genau anders sein, als es jetzt ist?
Was ich sofort sagen würde, ist, dass dann die Linien unserer Kritik sehr stark dann im Geiste auch von kritischer Theorie Frankfurter Prägung angelegt sind. Also insofern würde ich es nicht von mir weisen. Aber gut, wir tun nach unseren Möglichkeiten das Beste, das ein bisschen weiterzuführen und weiterzuentwickeln. Sie haben den demokratischen Sozialstaat angesprochen. Also der Fluchtpunkt meiner Vorstellung von alternativer Gesellschaftsgestaltung wäre schon eine nicht kapitalistische Gesellschaft. Und dieses Konzept des demokratischen Sozialstaats, was ich selbst und auch unter Mitwirkung von einem weiteren Kollegen, Matthias Möhring-Hesse, in den letzten Jahren entwickelt habe. Ich denke gerade, man kann es so ein bisschen als Übergangstechnologie bezeichnen. So, der demokratische Sozialstaat wäre ein Weg im Kapitalismus zur nicht unmittelbar zur Überwindung des Kapitalismus, aber schon zur Etablierung nochmal von stärker systemfremden Elementen, weil zum demokratischen Sozialstaat, so wie ich ihn verstehe, gehört auch die Idee des Grundeinkommens, also eines bedingungslos gezahlten Betrags für jeden Bürger, jede Bürgerin.
Kann man sagen Bürgergeld, wie Althaus das mal verlangt?
Nein, man kann nicht sagen Bürgergeld, wie Althaus das meint, weil das Grundeinkommen wäre wirklich bedingungslos, würde wirklich an jeden bezahlt und wäre erstmal so etwas wie ein, das wird auch in anderen, unter anderen Begriffen verhandelt, ein Existenzgeld erstmal. Ich habe aber keine Vorstellung jetzt sozusagen nur von einer eindimensionalen Grundeinkommensgesellschaft, sonst hätte ich das auch nicht den demokratischen Sozialstaat nennen müssen, sondern das bedingungslose Grundeinkommen, also die bedingungslose materielle Absicherung jedes Gesellschaftsmitglieds, wäre ein Baustein in so einem anderen Sozialstaat. Das Grundeinkommen und die Bedingungslosigkeit ist mir deswegen wichtig, weil es gegen Grundideen von kapitalistischer Logik auch angeht, nämlich gerade die Bedingungslosigkeit, dass jeden Menschen unabhängig von seiner Leistungsfähigkeit, unabhängig von seinem auf den ersten Blick sichtbaren Beitrag zu dieser Gesellschaft, dass unabhängig davon jedem Menschen das Recht auf Existenzsicherung zukommt, das finde ich ist etwas, was im Kapitalismus zu fordern, in der letzten Instanz und wenn man es genau durchdenkt, schon auch revolutionär ist. Ich würde aber eben sagen, das kann ich hier jetzt sicherlich nicht entwickeln, aber dass vieles weiteres dazugehören würde zu einem demokratischen Sozialstaat, nämlich nicht nur, dass Geld gezahlt wird zur Existenzsicherung als Rechtsanspruch, den jeder und jede hat, haben soll, sondern dass es vor allem eben auch ein breites Arrangement von sozialen Diensten, der Beratung, der Betreuung, der Begleitung von Menschen in bestimmten Lebenssituationen, Lebensphasen geben müsste, wo es einen freien Zugang geben müsste, einen sozial gleichen Zugang, dass eben nicht nur diejenigen, die kulturell auf der Höhe sind, die besser gebildet sind, dann eben bestimmte Dienste in Anspruch nehmen können und damit ihre Lebenschancen verbessern könnten, sondern dass tatsächlich es annähernd gleiche Chancen der Inanspruchnahme von öffentlichen sozialen Diensten geben würde.
Nun muss ich doch mal wieder die Gretchenfrage stellen, wer soll das eigentlich bezahlen? Also ich werde immer unruhig und nervös, wenn ich Ihnen zuhöre, weil man das Gefühl hat, naja, das ist alles wunderbar. Das sind so schöne Maximalforderungen, die man stellen kann. Hat Ihnen das mal ein Ökonom gegengerechnet?
Also die Nervosität verstehe ich, weil selbstverständlich es zu unserer Sozialisation und zu unserem Denken, zu unserem Wissenshorizont dazugehört, wenn man irgendetwas sozusagen Utopisches, ja, als Fluchtpunkt einer Entwicklung anspricht, dann natürlich die Frage kommt, in unserer Gesellschaft hat das schon mal jemand durchgerechnet, ja, wie soll man sich das leisten können, wer soll das bezahlen, haben Sie schon mal einen Ökonomen gefragt? Das ist einfach sozusagen so tief verankert in unserer Gesellschaft und ist dann, jetzt ohne Ihnen zu nahe zu treten, aber es kommt ja auch immer, erstmal ein Totschlagargument. Ich würde zweistufig darauf antworten, sozusagen als Übergangstechnologien, als Übergangsprogrammatik würde ich sofort auch Ökonomen mit einschalten, sagen, rechnet das mal durch, weil ich glaube, man kann sich da schon einen anderen Sozialstaat leisten. Wir pumpen unglaublich viel Geld in diesen Sozialstaat. Also der Sozialhaushalt wird ja auch immer wieder kritisiert von liberaler Seite und skandalisiert zum Teil sogar, also wie viel wir für Soziales ausgeben. Ich glaube, das, was wirklich viel ist für Soziales ausgeben, das ist angemessen einer modernen, komplexen, hochdifferenzierten Gesellschaft, würde ich sagen, als Soziologe angemessen, aber man könnte es viel besser verteilen.
Ja, also es sind, glaube ich, 146 Milliarden Euro pro Jahr, 80 Milliarden für die Rente, wo irgendwie niemand weiter dran will.
Ja.
Ja, und der Rest geht drauf für Hartz IV und die anderen Modelle. Also es ist schon ein großer, ein Riesenbatzen.
Selbstverständlich. Und wenn Sie einen erweiterten Sozialpolitikbegriff haben, ja, dann wird sozusagen dieser Haushalt noch größer. Und ich würde gar nicht in Frage stellen, dass das nicht angemessen ist. Ich glaube, man kann das, was dort ausgegeben wird, sehr viel besser, zielgenauer, ja, sozial gerechter, ausgleichender verteilen und einsetzen und andere Institutionen bauen. Mit sozusagen dem vorhandenen Geld, was alljährlich in jeder Periode in den Sozialstaat sozusagen hineingeht. Das ist die eine Dimension. Also ich glaube, vom Status quo aus denkend, kann man einen besseren Sozialstaat im Kapitalismus konstruieren.
Würde das denn mehr Staat bedeuten oder weniger Staat?
Das würde gleich viel Staat bedeuten, es würde einen anderen Staat bedeuten. Die ganzen Diskussionen und plakativen Formeln, die man jetzt auch hat, weniger Staat, der Staat soll sich zurückziehen, ist sowieso eine Lebenslüge. Ja, wir leben in einer hochkomplexen Gesellschaft, ich kann das nur wiederholen. Da ist staatliche Intervention notwendig, ja, und wir erleben sie auch jeden Tag. Und auch der Staat, der von sich behauptet hat in den letzten Jahrzehnten, er zieht sich zurück, er gibt den Bürgern neue Freiheiten, ja, er legt denen Eigenverantwortung auf und möchte dann mit bestimmten Dingen nichts mehr im Hut haben. Das stimmt ja überhaupt nicht. Der Staat des aktivierenden Sozialstaats, der Staat von Hartz IV, der Staat der Riester-Rente und so weiter und so fort. Also der Sozialstaat der letzten Jahre und des letzten Jahrzehnts, der ist interventionistisch in genau gleich starker Weise, aber in anderer Weise mit anderen Instrumenten und Mechanismen wie der alte Sozialstaat. Also es ist sozusagen Augenwischerei zu sagen, jetzt kommt der Lesse nicht, ja, und schlägt einen starken Staat vor, wo er sich doch gerade mal zurückgezogen hat. Wir sehen jetzt, dass es ohne den Staat sowieso nicht geht, auch in der Finanzkrise, gerade da nicht. Und auch der demokratische Sozialstaat wäre ein starker Staat, der aber demokratisch intern organisiert wäre und wo die Menschen sehr viel mehr Mitspracherechte hätten bei der politischen Gestaltung von Gesellschaft. Und die läuft nun mal in dieser Gesellschaft auch über den Staat.
Sie haben im ersten Teil unseres Gesprächs schon gesagt, wir sollten mal wagen, überhaupt die Vokabel wieder zu denken, sowas wie Kommunismus. Ja, jetzt gibt es Kritiker, die sagen, naja, der Kommunismus hat nun echt abgewirtschaftet. Vor 20 Jahren ist irgendwie klar geworden, dass es nun einfach nicht geht. Also so ein idealistisches Prinzip ist nicht lebbar. Es muss immer erkennbar sein, was es für den Einzelnen bringt. Es muss immer den Einzelnen in den Mittelpunkt stellen. Wenn der Einzelne nicht erkennen kann, was es für ihn bringt, wird er sich nicht einsetzen, wird er sich nicht einbringen. Was ist denn die Verheißung von Ihrem System?
Also ich habe kein System und ich schlage auch sozusagen kein neues System vor, in dem Sinne, dass der demokratische Sozialstaat oder das, was ich mir institutionell vorstelle, eine Rahmung ist für gesellschaftliches Leben und der wird nicht von oben entstehen. Wenn es so etwas geben sollte in Zukunft, dann nur von unten hervorgebracht. Ideen, die kommunistisch angehaucht, ja, oder durchdrungen sind, wären welche von Selbstbestimmung, ja, von der Herrschaft von den Bedürfnissen der Menschen, ja, und nicht den Interessen weniger. Es wäre sowas wie Selbstverwaltung, Selbstgestaltung der gesellschaftlichen Lebensverhältnisse im Großen, im Kleinen. Selbstverständlich müssen solche Ideen angepasst sein an den Stand der gesellschaftlichen, ökonomischen, kulturellen Entwicklung, den wir gegenwärtig haben. Es geht mir nur darum, Ideen zu diskutieren, die, glaube ich, tatsächlich für viele Menschen attraktiv sein könnten und auch sind, nämlich selber stärker Herr des eigenen Lebens zu werden, der Gestaltung der unmittelbaren lokalen sozialen Verhältnisse, der politischen Verhältnisse in dem Kontext, der für sie besonders relevant ist. Das ist nach wie vor der Nationalstaat. Und dort müsste von unten eine Bewegung wachsen, ja, an verschiedenen Orten und nicht irgendwie zentralisiert, ja, oder im alten Sinne das Umdenken. Darum geht es mir eigentlich, das zu befördern, da ein paar Ansatzpunkte für zu geben. Aber es geht überhaupt nicht darum, den Kommunismus und sagen, staatsbürokratischer Form wieder neue Urstände feiern zu lassen.
Angenommen, es gäbe die große Revolutionsfee und wir würden aufwachen in einer Welt, wie sie Ihnen vorschwebt. Wie würden Sie und ich das denn spüren? Woran würden wir das merken? Würden wir dann die gleichen Institutionen haben, in denen wir uns bewegen? Oder also gäbe es dann noch das Zusammenspiel oder das Spiel von Gewerkschaften und Arbeitgebern? Gäbe es andere Arbeitsformen? Wie sähe das in Ihrem
Also wir würden auf jeden Fall noch arbeiten, ja, weil häufig ist
ja
auch
ist
so
schön,
die Vision, ja, da wenn Grundeinkommen heißt, alle dürfen das Recht auf Faulheit haben, ja. Wir würden in jedem Fall noch arbeiten, würden in ganz anderen Verhältnissen arbeiten, dass wir selber gemeinsam kollektiv darüber entscheiden, was wir produzieren wollen, wie wir produzieren wollen. In der Gesellschaft, die ich mir vorstelle, in der wir beide aufwachen würden, wäre es nicht so gekommen, dass British Petroleum den Golf von Florida verseucht. Ich stelle mir vor, dass solche Produktions- und dann eben auch Konsumentscheidungen, die daran hängen, tatsächlich gesellschaftlich verhandelt würden und nicht dekretiert würden von einzelnen wenigen Personen, die ihre letztlich dann eben privaten Gewinninteressen verfolgen.
Gibt es irgendwo einen Fleck auf dieser Welt, wo etwas annäherungsweise sowas verwirklicht wäre zurzeit, im Kleinen wie im Großen?
Ich glaube, man muss da wirklich lokal schauen. Also lokale Initiativen, ich denke da an sowas wie den Bürgerhaushalt in einigen brasilianischen Städten, ja, wo es tatsächlich auf der lokalen Ebene beginnt. Und das heißt nicht, dass es überall das direkte Mandat von Bürgern und Bürgerinnen gibt. Das muss natürlich ein abgestuftes System sein. Aber ich glaube, es gibt schon viele Ansätze und Versuche, auf lokaler Ebene umzudenken und entsprechend eben auch andere Verteilungen von Ressourcen vorzunehmen, nach anderen Logiken und Kriterien. Da muss man natürlich nachsuchen und es genauer sich anschauen, wie das funktioniert, warum es nicht funktioniert, wie es in größerem Maßstab funktionieren könnte. Aber es gibt durchaus auch schon Ansätze, die zeigen, dass es nicht nur mir oder wenigen Personen irgendwie gegen den Strich geht, wie auf dieser Welt und in dieser Gesellschaft gewirtschaftet, gearbeitet und gelebt wird, sondern dass das weiter verbreitet ist.
Deshalb haben Sie wahrscheinlich auch den spanischen Titel gewählt, der zum Abschluss dieser Sendung zu hören ist, von Bersuit Vergarabat. Habe ich es richtig ausgesprochen?
Ja, genau so. Genau, argentinische Gruppe. Der Titel ist jetzt von Anfang der 2000er. Ich habe sie auch ausgewählt, weil ich tatsächlich in Lateinamerika auch Ansätze sehe für einige andersartige Vorstellungen von gesellschaftlichem Zusammenleben und der Organisation von Gesellschaft. Und die so ein bisschen auch ja, fröhlich macht, zukunftsgerichtet ist und Optimismus ausstrahlt. Espíritu de la Selva heißt er, also Selva, der Dschungel, der lateinamerikanische Dschungel und der Geist des lateinamerikanischen Dschungels, der so ein bisschen in die Zukunft auch weisen kann.
Das war HR2 Kultur Doppelkopf, Hilde Weg am Tisch mit dem Jena-Soziologen Stefan Lessenich.
Vielen Dank.
Maten por única vez, disparen las letras que no sean las víctimas que pelan a un niño que no murió. Que los poetas mientan, total, ¿para qué sirve esta verdad? Se verrar esta selva cuando el espíritu empieza a gobernarse.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.